Der verlorene Haarteppich. Später konnte er sich nicht mehr erinnern, was ihn geweckt hatte, ob es der Brandgeruch gewesen war oder das Prasseln der Flammen oder irgendetwas anderes. Er fuhr aus dem Bett hoch und schrie, und sein einziger Gedanke war: der Teppich. Er schrie es, schrie so laut er konnte, schrie an gegen das wütende Krachen des Feuers, füllte das ganze große Haus mit seiner Stimme. Feuer! Feuer! Er sah nichts mehr als die züngelnden Flammen, den höhnisch zuckenden orange-roten Widerschein auf Wänden und Türen, die geisterhaft entstehenden Rußspuren und den Rauch, der unter der Decke wirbelte und kochte. Die Hände, die ihn halten wollten, schüttelte er ab, die Stimmen, die seinen Namen riefen, hörte er nicht. Er sah nur das Feuer, das das Werk seines Lebens vernichten würde. »Borlon, nicht! Rette dich!« Er stürzte vorwärts, ohne sich um seine Frauen zu kümmern. Der Rauch hüllte ihn ein und biss zu, ließ seine Augen tränen und brannte in seiner Lunge. Borlon bekam einen Stofffetzen zu fassen, riss ihn vor das Gesicht. Ein tünerner Krug zerbarst auf dem Boden, er stolperte über Scherben und rannte weiter. Der Teppich. Er musste den Teppich retten. Er musste den Teppich retten oder sterben. Das Feuer tobte mit unfassbarer Gewalttätigkeit durch das Haus, wie ein brüllender Sturm, der wütend einen ebenbürtigen Gegner suchte und nicht fand. Borlon erreichte halb erstickt den Fuß der Treppe, die zum Knüpfzimmer hinaufführte, gerade als die hölzernen Stufen schwarz gekohlt und funkenstiebend in sich zusammenbrachen. Seine fassungslosen Augen sahen, wie das wilde Ballett der Flammenzungen auf die Balustrade sprang, wo sein Knüpfrahmen stand, und seine Ohren hörten das Geräusch, mit dem die Stützbalken anfingen, langsam nachzugeben, und das klang wie der verzweifelte Schrei eines Kindes. Dann übernahm etwas in ihm die Kontrolle, das wusste, dass es zu spät war, und ließ ihn den Rückzug antreten. Als er bei seiner Familie ankam, die draußen in sicherer Entfernung stand, ging alles ganz schnell. Sie nahmen ihn zwischen sich, Carvita, seine Frau und seine Nebenfrau Narana, und er verfolgte mit steinernem Gesicht und ohne etwas zu fühlen, wie das Feuer sich durch das uralte Haus fraß, wie es die Fensterscheiben zerschlug und dann herauszüngelte, als wollte es ihnen höhnisch zuwinken, wie das Dach plötzlich anfing zu leuchten, immer durchscheinender wurde und schließlich zusammenbrach, eine verglühende Wolke von Funken zum Himmel wirbelnd. Wie sanft tanzende Sterne hingen sie da in der Dunkelheit und erloschen nach und nach, während dem Feuer unten die Nahrung ausging und am Ende kaum genug Glut blieb, um in der Dunkelheit etwas Licht zu spenden. »Wie konnte das passieren?«, wollte er fragen, aber er konnte es nicht. Konnte nur schweigend auf die schwarz gekohlten Mauern starren, und sein Geist weigerte sich, das ganze Ausmaß des Geschehenen zu erfassen. Er wäre regungslos gestanden bis zum Morgengrauen, ohne zu wissen, was er nun tun sollte. Es war Carvita, die nach einigem Suchen in den Trümmern die verkohlten Reste der Geldkiste fand und die rußgeschwärzten Münzen in ihrem Kopftuch barg. Und es war Carvita, die sie alle drei auf dem beschwerlichen Fußweg durch die beißend kalte Nacht führte, zum Haus ihrer Eltern am Rand der Stadt. »Ich bin schuld«, er sagte es, ohne jemanden anzusehen, den Blick zerquält in eine unbestimmte Ferne gerichtet. Ein unnennbarer Schmerz wühlte in seiner Brust, und irgendetwas in ihm hoffte, die gerechte Strafe schneller und schmerzloser herbeizuführen, indem er sich selbst anklagte und für schuldig erklärte. »Unsinn«, versetzte seine Frau bestimmt. »Niemand weiß, wer schuld ist. Und du solltest endlich etwas essen.« Der Klang ihrer Stimme tat ihm weh. Er warf ihr von der Seite einen raschen Blick zu, versuchte, das stolze Mädchen mit den atemberaubend langen schwarzen Haaren wieder in ihr zu entdecken, in das er sich einmal verliebt hatte. Sie war immer so kühl, so unnahbar, und in all den Jahren war es ihm nicht gelungen, das Eis zu schmelzen. Sein eigenes Herz war es gewesen, das sich Frostbeulen geholt hatte. Narana schob ihm wortlos einen Teller mit Brei über den Tisch. Dann, fast erschrocken, als habe sie sich zu weit vorgewagt, zog sie sich auf ihren Stuhl zurück. Die zierliche blonde Nebenfrau, die ihrer beider Tochter hätte sein können, aß schweigend und leise, über ihren Teller gebeugt, als wolle sie sich unsichtbar machen. Borlon wusste, dass Narana sich von Karvita gehasst fühlte, und wahrscheinlich stimmte das auch. Wann immer sie zu dritt in einem Raum waren, lag Spannung in der Luft. Karvita ließ sich in ihrer kühlen Art nichts anmerken. Aber Borlon war sicher, dass sie eifersüchtig auf die junge Nebenfrau war, weil er mit ihr schlief. Hätte er darauf verzichten sollen? Narana war die einzige Frau, aus deren Bett er jemals mit heilem Herzen wieder aufgestanden war. Sie war jung und schüchtern und verstört. Und ursprünglich hatte er sie nur wegen ihrer herrlichen weißblonden Haare zur Frau genommen, die zu Karvitas Haar einen unglaublich wirkungsvollen Kontrast bildeten. Und sie hatte schon einige Jahre unberührt bei ihnen im Haus gelebt, ehe er ihr auf Karvitas Vorschlag hin das erste Mal beigewohnt hatte. Wenn er mit ihr allein war, dann konnte sie wunderbar gelöst, leidenschaftlich und von dankbarer Zärtlichkeit sein. Sie war der Lichtblick in seinem Leben. Nur Karvitas Herz war seitdem unzugänglich geworden, endgültig, wie ihm schien. Und er fühlte sich schuldig deswegen. Er sah aus den Augenwinkeln, wie sich Karvita mit den Fingern durch die Haare fuhr und streckte aus reiner Gewohnheit die Hand aus, um sich ausgegangene Haare geben zu lassen. Mitten in der Bewegung wurde ihm bewusst, was er tat, und er hielt inne. Es gab ja keinen Teppich mehr, an dem er weiterarbeiten konnte. Er spürte die Erinnerung wie einen brennenden Schmerz in der Brust. »Es hat keinen Zweck, dass du dir jetzt Vorwürfe machst«, sagte Karvita, die seine Bewegung gesehen hatte. »Davon kommt der Teppich nicht wieder und das Haus auch nicht. Es kann alles Mögliche gewesen sein, ein Funken aus dem Herdfeuer, Glut in der Asche, irgendetwas.« »Aber was soll ich denn jetzt machen?«, fragte Borlon hilflos. »Zunächst müssen wir das Haus wieder aufbauen lassen, und dann fängst du einen neuen Teppich an.« Borlon hob die Hände und sah auf seine von der jahrelangen Arbeit mit der Knotennadel zerfurchten Fingerspitzen. »Was habe ich nur getan, dass mir das widerfahren muss? Ich bin nicht mehr jung genug, um noch einen vorschriftsmäßig großen Teppich vollenden zu können. Ich habe zwei Frauen mit den wundervollsten Haaren, die das Reich des Kaisers je gesehen hat. Und anstatt daraus einen Teppich zu knüpfen, der das Auge des Kaisers entzückt, werde ich nur eine schmale Brücke vollbringen.« »Borlon, hör jetzt bitte auf zu jammern. Du hättest in den Flammen umkommen können, dann hättest du überhaupt nichts beigetragen in deinem Leben.« Jetzt war sie wirklich verärgert. Wahrscheinlich fügte sie deshalb hinzu, »Außerdem hast du ohnehin noch keinen Erben, so dass die Größe des Teppichs nicht so wesentlich ist.« »Ja«, dachte Borlon bitter, »auch das habe ich nicht geschafft. Ein Mann mit zwei Frauen, der keine Kinder hatte, konnte niemandem einen Vorwurf machen, außer sich selbst.« In den Augen seiner Schwiegermutter glaubte Borlon einen Anflug von Missbilligung, ja Verachtung zu sehen, als die kleine alte Frau den Gildemeister der Haarteppichknüpfer hereinließ. »Ich kann dir gar nicht sagen, wie leid mir das tut, Borlon«, sagte der Gildemeister. »Ich war erschüttert, als deine Frau mir berichtete. Seit Menschengedenken ist so ein Unglück nicht mehr passiert.« Wollte er ihn demütigen? Ihn mit der Nase darauf stoßen, welch ein Versager er, Borlon, war? Er musste die hagere, hochgewachsene Gestalt des Gildemeisters, dessen graumelierte Haare so zerzaust waren, wie er den alten Haarteppichknüpfer noch nie gesehen hatte. Es klang ehrlich. Der alte Mann, sonst immer sachlich und ernst, war wirklich tief bewegt, und voller Anteilnahme. »Wann ist das geschehen?« »Letzte Nacht?« fragte er, während er sich setzte. »Man weiß noch nichts davon in der Stadt.« »Ich will nicht, dass man es herumerzählt«, sagte Borland schwerfällig. »Aber warum denn nicht? Du kannst doch jetzt jede Hilfe brauchen.« »Ich will es nicht«, beharrte Borland. Der Gildemeister sah ihn eine Weile forschend an. Dann nickte er verstehend. »Nun ja, wenigstens weist du mich ein und du bittest um meinen Rat.« Borland starrte seine Hand an, die groß und schwer auf der rohen Holzplatte des Tisches lag. Die Adern auf seinem Handrücken pochten fast unmerklich, aber unablässig. Als er anfing zu sprechen, hatte er das Gefühl, gar nicht selber zu sprechen. Er hörte sich zu und meinte, Carvita mit seiner Stimme reden zu hören. Zuerst stockend, dann, als ein Anfang gemacht war, immer fließender wiederholte er, was sie ihm eingeschärft hatte. »Es geht um mein Haus, Gildemeister. Es muss wieder aufgebaut werden. Ich brauche einen neuen Knüpfrahmen, neue Geräte. Ich habe nicht mehr genug Geld dafür. Mein Vater hat für seinen Teppich nur einen sehr schlechten Preis erzielen können damals.« »Auch mein Vater war schon ein Versager gewesen«, dachte er. »Er hat einen wunderbaren Teppich geknüpft und für einen lausigen Hungerlohn weggegeben. Aber immerhin hat er einen Teppich vollendet. Der Sohn des Versagers dagegen...« »Ich weiß.« »Und?« »Du denkst an einen langfristigen Kredit.« »Ja.« Der alte Haarteppichknüpfer breitete langsam die Hände aus in einer Geste des Bedauerns. »Borlon, bitte bringe mich nicht in Verlegenheit, du kennst die Statuten der Gilde. Wenn du keinen Sohn hast, kannst du keinen Kredit bekommen.« Borlon musste gegen das Gefühl ankämpfen, in einem unendlich tiefen schwarzen Loch zu versinken. »Ich habe keinen Sohn. Ich habe zwei Frauen und keine gebiert mir ein Kind.« »Dann liegt es wahrscheinlich nicht an den Frauen.« »Oh ja, natürlich nicht.« Er starrte den Gildemeister an. Da war etwas, was er jetzt sagen musste. Aber er hatte es vergessen. Oder vielleicht gab es auch nichts, was er darauf sagen konnte. »Sieh mal, Borlon, dieser Kredit würde über 120 oder 160 Jahre laufen. Noch deine Kindeskinder müssten ihn abzahlen. So etwas beschließt man nicht leichten Herzens. Und natürlich braucht die Kasse der Gilde eine gewisse Sicherheit. Wenn es so aussieht, als könntest du keinen Erben zeugen, dann können wir dir keinen langfristigen Kredit geben. Das ist der Sinn dieser Regelung. Und selbst damit gehen wir ein hohes Risiko ein, denn wer weiß, ob dein Sohn wiederum einen Sohn bekommen wird.« »Und einen kurzfristigen Kredit?« bat Borlon. »Wovon willst du ihn zurückzahlen?« fragte der Gildemeister knapp. »Ich knüpfe einen neuen Teppich«, versicherte Borlon hastig. »Wenn ich keinen Erben haben sollte, kann ich den Kredit damit zurückzahlen, und wenn ich doch noch einen Sohn bekomme, dann könnte man den Kredit in einen langfristigen umwandeln.« Der alte Mann seufzte. »Es tut mir leid, Borlon. Es tut mir wirklich leid für dich. Denn ich habe dich immer sehr geschätzt und ich habe den Teppich geliebt, den du geknüpft hast. Aber ich bin auch meinem Amt verpflichtet und im Moment sehe ich die Dinge, glaube ich, etwas realistischer als du. Erstens bist du nicht mehr der jüngste, Borlon. Wie groß kann der Teppich noch werden, den du knüpfen kannst, selbst wenn du arbeitest, bis du blind bist? Und ein Teppich, der die vorgeschriebene Größe nicht erreicht, erzielt einen unverhältnismäßig niedrigeren Preis. Das weißt du auch. Meistens kann man froh sein, wenn ein Händler ihn überhaupt nimmt. Zweitens, du musst mit einem neuen Knüpfrahmen arbeiten. Einem, dessen Holz sich noch setzen muss und der noch nie über Jahrzehnte hinweg unter Spannung stand. Man weiß, und du weißt das auch, dass man auf einem neuen Knüpfrahmen keine solche Qualität erzielen kann wie auf einem alten. Du willst ein Haus bauen, du musst leben. Ich sehe nicht, dass du das alles erarbeiten könntest. Borlon hörte ungläubig mit an, wie der Gildemeister, den er in guten Tagen seinen Freund genannt und von dem er sich Hilfe erhofft hatte, ihm Schlag auf Schlag versetzte, ohne Erbarmen. Aber was soll ich denn machen? Der Gildemeister blickte zu Boden und sagte leise: Es ist immer wieder vorgekommen, dass die Linie eines Haarteppichknüpfers endet. Manch einer stirbt jung. Oder er stirbt ohne Erben. Das hat es zu allen Zeiten gegeben. Die Gilde sucht in diesem Fall nach jemandem, der den frei gewordenen Platz einnehmen und eine neue Linie begründen will, sorgt für seine Ausbildung und so weiter. Und gibt ihm Kredit. Wenn er einen Sohn hat, ja. Borlon zögerte. Eine der Frauen, Narana, sie ist vielleicht schwanger. Es war eine Lüge, und sie wussten es beide. Wenn sie dir einen Sohn gebären sollte, ist der Kredit kein Problem, das kann ich dir versprechen, sagte der Gildemeister und stand auf. In der Tür drehte er sich noch einmal um. Wir haben sehr viel von Geld geredet, Borlon, und wenig vom Sinn unserer Arbeit. Ich glaube, du solltest in dieser schweren Zeit danach trachten, deinen Glauben zu erneuern. Ein Prediger ist in der Stadt, wie ich gehört habe. Vielleicht wäre es eine gute Idee, ihn einmal aufzusuchen. Borlon blieb reglos sitzen, nachdem der Gildemeister gegangen war, und brütete dumpf vor sich hin. Es dauerte nicht lange, bis Carvita hereinkam und ihn nach dem Ergebnis der Unterredung fragte. Er schüttelte nur unwillig den Kopf. »Sie wollen mir nichts leihen, weil ich keinen Sohn habe«, erklärte er schließlich, als sie nicht locker ließ. »Dann lass es uns versuchen«, sagte sie sofort. »Ich bin noch nicht zu alt, um Kinder zu bekommen.« Zögernd setzte sie hinzu: »Und Narana erst recht nicht.« Warum war das alles so? Warum musste das alles so sein? Ein ganzes Leben an einen einzigen Teppich zu verwenden. Und wenn es trotzdem nichts wird? Carvita, warum sind wir schon so lange zusammen und haben keine Kinder? Sie sah ihn forschend an, während ihre Hände mit einer Strähne ihres langen blauschwarzen Haares spielten. »Dein Sohn«, sagte sie dann bedächtig, »muss lediglich von einer deiner Frauen geboren werden. Es ist dagegen nicht nötig, dass du ihn auch zeugst.« Was wagte sie ihm da vorzuschlagen? Mittellos und vom Schicksal gezeichnet, sollte er sich nun auch noch entehren lassen? »Es müsste natürlich mit größter Diskretion geschehen«, fuhr seine Frau in ihren Überlegungen fort. »Carvita!« Sie sah in seine Augen und hielt erschrocken inne. »Entschuldige, es war nur eine Idee, weiter nichts. Hast du noch mehr solche Ideen?« Sie schwieg. Nach einer Weile und nachdem sie ihm einen vorsichtigen Blick zugeworfen hatte, meinte sie: »Wenn die Gilde dir nicht hilft, vielleicht hast du Freunde, die dir etwas leihen. Wir könnten einige der wohlhabenderen Haarteppichknüpfer fragen. Benegoran zum Beispiel. Der hat doch viel mehr Geld, als er und seine Familie jemals ausgeben können. Benegoran gibt nichts her. Deswegen ist er so reich, weil er nichts hergibt. Ich kenne eine seiner Frauen gut. Über sie könnte ich einmal unauffällig fragen.« Borlon sah sie an, wie sie da in der Tür stand, und plötzlich konnte er das junge Mädchen in ihr wieder sehen und er erinnerte sich an einen anderen Spätnachmittag vor vielen Jahren, als sie genauso in dieser Tür gestanden hatte. Die Erinnerung jagte ihm einen Stich durchs Herz. Sie war ihm immer eine gute Gefährtin gewesen, und er verabscheute sich für alle Momente, in denen er ihr Unrecht getan oder sie schlecht behandelt hatte. Er stand auf, eigentlich, um sie in seine Arme zu schließen, aber dann wandte er sich doch ab und trat ans Fenster. »Ja«, sagte er, »aber ich möchte nicht, dass es gleich die ganze Stadt erfährt. Früher oder später werden wir es nicht mehr verheimlichen können.« Borlon dachte an die einsamen Wohnsitze der Haarteppichknüpfer in den Schluchten und Tälern der Berge rings um die Stadt. Wahrscheinlich gab es weit und breit keinen Punkt, von dem aus man zwei dieser Landsitze auf einmal hätte sehen können. Wären sie alle in den Flammen umgekommen, es hätte lange gedauert, bis man es in der Stadt bemerkt hätte. Wahrscheinlich würde es eine der fahrenden Händlerinnen sein, die die verkohlte Ruine antreffen und diese Nachricht weitertragen würde. Wenn, dann lieber später, wenn wir wissen, wie es mit uns weitergehen wird. Die Sonne stand schon wieder tief am Horizont. Borlon konnte das Stadttor sehen und ein paar alte Frauen, die schwatzend darunter standen. Ein älterer Mann eilte zur Stadt hinaus. Er kam Borlon bekannt vor, aber er wusste ihn momentan nicht einzuordnen. Erst als er schon nicht mehr zu sehen war, fiel ihm ein, dass es der Lehrer gewesen war. Früher war er ab und zu gekommen und hatte nach Kindern gefragt, aber schon seit vielen Jahren nicht mehr. Und Borlon hatte inzwischen sogar seinen Namen vergessen. »Ich kenne die Leute in der Stadt nicht mehr«, dachte er. »Ich hatte schon das Stadium erreicht, in dem ein Haarteppichknüpfer das Haus nicht mehr verlässt. Unter all den Gefühlen, die ihn gerade bewegten, war auch eine ganz starke Enttäuschung. Die maßlose Enttäuschung eines Mannes, der ein großes, anstrengendes Wagnis auf sich genommen hat und kurz vor dem Ziel gescheitert ist. Er spürte die Strapazen des Tages, jetzt auch körperlich. Der lange Marsch durch die Nacht und die kurzen Stunden eines unruhigen Schlafes, aus dem er immer wieder hochgefahren war. Der Vormittag, als sie alle wieder hinausgewandert waren, um die ausgebrannten Gebeine des Hauses abzuschreiten, ein paar Haushaltsgegenstände aus der Asche zu retten und den Schaden zu ermessen. Borlon griff nach einer Flasche Wein und zwei Bechern. Plötzlich hatte er den beißenden Geruch der Asche wieder in der Nase und er meinte, den Geschmack von Rauch auf seiner Zunge zu spüren. Er stellte Carvita einen Becher hin und einen sich selbst. Dann öffnete er die Flasche. »Komm«, sagte er, »trink mit mir.« Am nächsten Morgen war er früh auf den Beinen und es zog ihn hinaus auf die Straßen der Stadt. Zum ersten Mal in seinem Leben hatte er seinen beiden Frauen in ein und derselben Nacht beigelegen und gleichfalls zum ersten Mal in seinem Leben war es ihm dabei nicht gelungen, selber den Höhepunkt zu erreichen. Beide Male nicht. »Mein Leben bricht unter mir weg«, dachte er. »Stück um Stück verschwindet. Das Versagen zieht seine Kreise und schließlich werde ich verschwunden sein.« Man beachtete ihn nicht, und das war ihm recht. Es war ein gutes Gefühl, unsichtbar zu sein, nicht gesehen zu werden und keine Spuren zu hinterlassen. Er hatte Angst gehabt, dass es sich schon herumgesprochen haben könnte und dass man ihn anstarren und hinter seinem Rücken tuscheln würde. Aber es gab andere Themen, die die Stadtleute beschäftigten. Nach dem, was er aus Gesprächen im Vorübergehen aufschnappte, war am Abend zuvor ein Ketzer gesteinigt worden, auf das Geheiß eines heiligen Wanderers hin, der seit zwei Tagen in der Stadt war. Borlon erinnerte sich an den Ratschlag des Gildemeisters und lenkte seine Schritte zum Marktplatz. Vielleicht war es wirklich eine Frage seines Glaubens. Er hatte schon lange nicht mehr an den Kaiser gedacht, war nur mit seinem Teppich und mit seinen eigenen nichtigen Sorgen beschäftigt gewesen. Er hatte den Blick für das Große, für das Ganze verloren, und er hätte wohl bis an sein Lebensende so weitergemacht, wenn nichts passiert wäre. Vielleicht war der Brand die Strafe dafür. Ich will deinen Teppich nicht, wenn du ihn nicht mit deinem Herzblut und deiner Liebe zu mir verwebst, schien ihm der Kaiser damit zu sagen. Seltsamerweise beruhigten ihn diese Gedankengänge. Alles schien nun doch erklärbar. Zumindest das. Er hatte gefehlt. Und folglich hatte er Strafe verdient. Es war nicht an ihm, darüber zu urteilen, was geschehen war, war zu Recht geschehen, und er hatte es hinzunehmen, ohne zu hadern. Der Marktplatz war fast menschenleer. Ein paar Frauen saßen am Rand und boten etwas Gemüse an, ausgebreitet auf zerschlissenen Tüchern, und da kaum jemand etwas kaufen wollte, vertrieben sie sich die Zeit mit Geschnatter. Borlon trat auf eine von ihnen zu, und an ihrem Blick sah er, dass sie ihn nicht erkannte. Er fragte sie nach dem heiligen Wanderer. »Der Prediger?« »Der ist heute früh schon wieder weitergezogen«, erwiderte sie. »Er hat so ergreifend gesprochen«, mischte sich eine andere ein, eine dicke Frau, deren untere Schneidezähne fehlten. »Schade, dass er nur einen Tag da war.« »Seltsam, nicht wahr?« meinte eine Dritte mit einer unangenehm keifenden Stimme. »Ich meine, normalerweise wird man diese heiligen Leute doch überhaupt nicht wieder los. Ich finde es seltsam, dass er schon wieder fort ist.« »Ja, das ist wahr«, nickte die dicke Frau mit dem löchrigen Gebiss. »Ich habe gestern früh seine Predigt gehört, und er hat ausführlich aufgezählt, über welche Themen er zu uns sprechen wollte.« »Wollt ihr etwas kaufen, Herr?« fragte die erste Frau, Borlon. »Ich habe wunderbar frische Karaki. Oder die Buntwurzeln hier, sehr preisgünstig.« »Nein.« Borlon schüttelte den Kopf. »Danke. Ich wollte nur fragen wegen des Predigers.« Alles war dunkel und düster. Das Gericht versammelte sich um ihn, und man ließ nicht zu, dass er sich aus der Verantwortung davonstehlen konnte. Die dunklen Fensteröffnungen der Häuser rings um den Marktplatz sahen ihn an wie schwarze, neugierige Augen. Er stand eine Weile reglos und spürte diesem Gefühl in seinem Inneren nach, dem Gefühl zu fallen und niemals den Grund zu erreichen. Verdammt dazu, ewig zu stürzen, ohne jemals aufzuschlagen und erlöst zu werden. Abrupt wandte er sich um und schlug den Rückweg ein. Als er vor dem Haus ankam, begegnete ihm Carvitas Vater, ein kleiner alter Mann, der von Beruf Weber war und wie alle Weber einen heiligen Respekt vor Haarteppichknüpfern hatte. Seinem Schwiegersohn war er immer geradezu unterwürfig begegnet, doch nun entdeckte Borlon auch in seinem Blick keimende Verachtung. Sie nickten einander nur zu. Borlon stürzte ins Haus, die Treppe hinauf in das Zimmer Naranas. Sie saß auf einem Stuhl am Fenster, still und verschüchtert, wie immer, und viel kleiner und jünger aussehend, als sie tatsächlich war, und nähte. Er nahm ihr das Nähzeug aus der Hand und hob sie aufs Bett, ohne ein Wort zu sagen, schlug ihren Rock hoch, knüpfte seine Hose auf und drang sofort in sie ein, mit harten, schnellen Stößen, voller Verzweiflung. Danach fiel er neben ihr aufs Bett und starrte keuchend an die Decke. Sie ließ den Rock hochgeschlagen, klemmte aber beide Hände zwischen die Beine. »Du hast mir wehgetan«, sagte sie leise. »Es tut mir leid. Du hast mir noch nie zuvor wehgetan, Borlon.« Sie sagte es fast erstaunt. »Ich wusste gar nicht, dass es einem da wehtun kann.« Er sagte nichts, lag nur da und starrte vor sich hin. Nach einer Weile drehte sie sich zu ihm um, studierte ihn mit ihren großen, nachdenklichen Augen und fing dann an, ihn sanft zu streicheln. Er wusste, dass er es nicht verdiente. Aber er ließ es geschehen, während er verzweifelt herauszufinden versuchte, was schief lief. »Du machst dir so furchtbare Sorgen, Borlon«, flüsterte sie. »Dabei, sieh doch mal. Wir hatten genug Geld für den Rest unseres Lebens, bevor das Haus verbrannte. Jetzt haben wir kein Haus mehr, aber das Geld haben wir immer noch. Was soll uns also passieren?« Er schloss die Augen und spürte, wie sein Herz pochte. So einfach war das alles nicht. »Der Teppich«, murmelte er. »Ich habe keinen Teppich mehr.« Sie hörte nicht auf, mit ihren Fingern sein Gesicht zu liebkosen. »Borlon, vielleicht wirst du niemals einen Sohn haben. Wozu brauchst du dann einen Teppich? Wenn du ohne Erben stirbst, fällt der Erlös des Teppichs ohnehin an die Gilde. Die Gilde, die dir jetzt nicht helfen will.« »Aber der Kaiser bekommt so viele Haarteppiche. Der weiß sich ja kaum noch, wohin damit. Da kommt es auf einen mehr oder weniger bestimmt nicht an.« Er setzte sich abrupt auf. »Das verstehst du nicht. Wenn ich sterbe, ohne einen Teppich vollendet zu haben, dann war mein Leben sinnlos.« Borlon stand auf, ordnete seine Kleidung und ging zur Tür. Narana lag immer noch mit einer Hand zwischen ihren nackten Beinen auf dem Bett, und ihre Augen hatten den Blick eines verletzten Tieres. Er wollte irgendetwas sagen, wollte sagen, wie leid es ihm tat, dass er sich schämte, wollte von dem Schmerz sprechen, der in seinem Herzen wühlte, aber er fand keine Worte dafür. »Es tut mir leid«, sagte er und ging. Wenn er nur gewusst hätte, was falsch lief. Es schien keinen Ausweg zu geben aus all der Schuld, die sich rings um ihn auftürmte und auftürmte. Bei jedem der schwerfälligen, ungelenken Schritte, mit denen er die Treppe hinunterging, erwartete er zu stürzen und zu zerbrechen wie ein tönernes Gefäß. Es war niemand in der Küche. Da stand die Weinflasche und daneben die Becher von gestern Abend. Er schenkte ein, ohne sich die Mühe zu machen, den Becher auszuwaschen, und begann zu trinken. »Ich habe mit Bene Goran gesprochen«, berichtete Carvita. »Er leiht dir das Geld für ein neues Haus und einen neuen Knüpfrahmen.« Borlon, der den ganzen Nachmittag stumm am Küchenfenster gesessen und die Wanderung der Schatten verfolgt hatte, bis die Sonne schließlich untergegangen war, rührte sich nicht. Die Worte drangen kaum zu ihm durch, erreichten sein Bewusstsein als ferne, bedeutungsleere Geräusche. Er stellt allerdings eine Bedingung. Endlich gelang es ihm, den Kopf zu wenden und sie anzusehen. »Eine Bedingung?« »Er will Narana dafür«, sagte Carvita. Er spürte den blubbernden Ansatz eines Lachens in seinem Unterleib aufsteigen und irgendwo zwischen Herz und Kehle stecken bleiben. »Nein.« Er sah ihr zu, wie sie die Fäuste ballte und in einer hilflosen Geste gegen ihre Hüften schlug. »Ich weiß nicht, warum ich das alles mache«, brach es aus ihr heraus. »Ich bin den ganzen Tag auf den Beinen, erniedrige mich, bitte und flehe und schlucke den Staub der Wüste, und du tust alles mit einem Wort ab.« Sie griff nach der Weinflasche und sah hinein. »Und alles, was du dazu beiträgst, ist, dich zu betrinken und dir Leid zu tun. Glaubst du, das ist eine Lösung?« Er begriff dumpf, dass sie eine Antwort wollte, so wie sie dastand und ihn ansah. »Nein«, sagte er. »Und wie könnte eine Lösung deiner Meinung nach aussehen?« Er zuckte nur hilflos die Schultern. »Borlon, ich weiß, dass dir viel an Narana liegt. Wahrscheinlich mehr als an mir. sagte sie bitter. Aber ich beschwöre dich. Denke wenigstens darüber nach. Zumindest ist es eine Möglichkeit, und viele Möglichkeiten haben wir nicht. Es gab so viel, was er ihr immer hatte sagen wollen. Und es gab so viel, was er ihr jetzt sagen wollte, dass er nicht wusste, womit er beginnen sollte. Vor allen Dingen musste er ihr klar machen, dass er sie liebte, dass sie einen festen Platz in seinem Herzen hatte und dass es ihm weh tat, dass sie diesen Platz nicht einnehmen wollte. Und dass das alles nichts mit Narana zu tun hatte. »Du könntest wenigstens einmal selber mit Binigoran sprechen«, beharrte sie. Das war sinnlos. Er wusste, dass es sinnlos war. Alles war sinnlos. »Was wirst du denn tun?«, fragte sie. Das wusste er auch nicht. Er schwieg und erwartete den Urteilsspruch des Gerichtes, schwieg und wartete, dass der Turm aus Schuld rings um ihn zusammenbrach und ihn unter sich begrub. »Baulon, was ist los?« Die Worte büßten wieder ihre Bedeutung ein, wurden Teil der nächtlichen Geräuschkulisse. Er wandte sich wieder zum Fenster und sah hinaus auf den Nachthimmel. Da war der kleine Mond, dem man dabei zusehen konnte, wie er rasch über das Firmament zog, auf den großen Mond zu, der ihm langsam entgegenkam. Heute Nacht würde der kleine Mond mitten über die helle Scheibe des großen Mondes ziehen. Er hörte jemanden sprechen, aber er verstand nichts. Es war auch nicht wichtig, es zu verstehen. Nur die Monde waren wichtig. Er musste hier stehen bleiben und warten, bis sie einander trafen und berührten. Ein Knall wie von einer zufallenden Tür. Aber auch das war bedeutungslos. Er stand still, während der kleine Mond sich bewegte. Wenn man so stand und wartete, konnte man verfolgen, wie sich die Sterne auf der Bahn des kleinen Mondes seiner kleinen ovalen Lichtscheibe langsam näherten, bis sie schließlich von seinem Licht überstrahlt wurden und verschwanden. Und so wanderten die beiden Monde am Himmelsgewölbe aufeinander zu, Stern um Stern, um schließlich zu einer einzigen Lichtscheibe zu verschmelzen, während er regungslos stand und zusah. Er war müde. Seine Augen brannten. Als er sich schließlich vom Fenster abwandte, war die Öllampe schon erloschen. Keine Flamme mehr, kein Feuer. Das war gut so. Er wusste nicht mehr genau, warum. Aber es war gut so. Er konnte beruhigt gehen. Es war Zeit. Hinaus in den Vorraum und seinen Umhang vom Haken nehmen, nicht weil er ihn brauchen würde, sondern um aufzuräumen, keine unwillkommenen Spuren zu hinterlassen. Er durfte niemanden belästigen mit den Überbleibseln eines verfehlten Lebens, nicht diese Schuld auch noch. Und dann die Tür öffnen und leise hinter sich zuziehen und sich den Beinen überlassen, die einen forttragen, die Gasse zum Stadttor entlang und hinaus aus der Stadt immer weiter und weiter und weiter, den beiden Monden entgegen, um mit ihnen zu verschmelzen.